Come Together. Der Radio 1 Radio Day am Tag der Deutschen Einheit.
Wenn man Menschen aus dem Ausland fragt, was denn besonders sei an Deutschland, sagen viele als erstes, na die Autobahn. Dabei ist es eigentlich viel schöner, mit dem Fahrrad durch unser Land zu fahren. Unsere Radwege sind an vielen Stellen genauso gut, wenn nicht besser ausgebaut als die Autobahn. Außerdem kommt man mehr in Kontakt mit den Menschen am Wegesrand. Und das hat sich auch der Journalist und Autor Hasnain Kasim gedacht, der aus seiner privaten Deutschland-Tour auf dem Fahrrad einen politischen Reisebericht gemacht hat. Was er da erlebt hat und wie er die politische Lage auch in seiner Wahlheimat Österreich sieht. Über all das kann ich jetzt mit ihm sprechen. Schönen Feiertag, Hasnain Kasim. Hallo.
Hallo und guten Tag.
Sie haben die Radtour quer durch Deutschland gemacht, waren auch in Sachsen, Thüringen und Brandenburg unterwegs, wo gerade im Schnitt 30% der Menschen bei den Landtagswahlen AfD gewählt haben. Auf dem Land teilweise noch mehr. Haben Sie denn bei Ihrer Radtour durch diese Bundesländer gerade auch so das Gefühl gehabt, ich fahre hier durch ein gespaltenes Land?
Gespalten ist vielleicht ein bisschen zu stark. Man fährt auf jeden Fall durch ein Land, wo Menschen wütend sind, wo sie unglücklich sind, unzufrieden mit der Regierung, aber auch mit der Union, mit den Unionsparteien, die ja vor der Ampelpartei regiert haben und vieles zu verantworten haben. Aber es gibt eine Unzufriedenheit, es gibt dieses Gefühl, wir werden nicht gesehen und die Probleme, über die wir reden in Deutschland, sind nicht unsere Probleme. Das ist alles so großstädtisch und akademisch und so. Das Gefühl hat man schon. Das hat man aber im Osten wie im Westen auf ähnliche Art und Weise. Nur die Reaktionen sind unterschiedlich. Ich glaube, es gibt weniger Parteibindungen im Osten und da ist man dann eher bereit, etwas Neues, was anderes zu wählen, wie eben die extremistische AfD oder wie auch das BSW.
Sie hatten ja vorab ein bisschen die Befürchtung, dass die Gespräche da am Rande des Radwegs ein bisschen ablaufen könnten, wie in der Kommentarspalte auf Social Media. Wie ist es denn tatsächlich gelaufen?
Ja, tatsächlich ist es ganz anders gelaufen. Also es war friedlich, es war sachlich. Es gab natürlich Leute, die nicht mit mir reden wollten. Ich bin ja, wenn ich da mit dem Fahrrad entlang fahre, nicht mit der Tür ins Haus gefallen und habe gleich über Politik geredet, sondern habe erstmal, wie man das so macht, über Smalltalk-Themen wie Wetter gesprochen, wo man hier was Gutes essen kann, ob die irgendwas empfehlen können und so weiter. Und man merkte dann, die Leute waren freundlich, war neugierig, die fanden mich auch seltsam, dass ich da mit meinem meistens Klapprad unterwegs war. Ich hatte meistens ein Faltrad und dann wollten die wissen, was ich mache und so weiter. Und so kam man ins Gespräch und es waren meistens nette Gespräche. Man saß sogar dann bei den Leuten teilweise am Küchentisch. Es gab sogar Situationen, wo die einem angeboten haben, man kann da übernachten. Und das war ganz in meinem Sinne, weil ich ja mit den Leuten ins Gespräch kommen wollte. Also ganz anders als im Netz.
Jetzt sind Sie kein mittelalter, weißer, deutscher Mann, sondern Sohn indisch-pakistanischer Eltern, die nach Deutschland eingewandert sind. Welche Rolle hat das eigentlich auf Ihrer Fahrradtour gespielt?
Ich glaube, das hat insofern eine Rolle gespielt, als die Leute mich erstmal angeguckt haben und nicht so richtig wussten, wie die mich einordnen sollen. Mhm. Die sehen da so einen Typen mit damals noch also während der Radtour oft längerem Bart, weil ich nicht dazu gekommen bin, den zu stutzen.
Oha.
Ich hatte ja nur ganz schmales Gepäck dabei. Und dann fährt er da mit dem Fahrrad und fragt dann, stellt Fragen. Aber er spricht dann so, wie ich eben spreche, so mit einer leicht norddeutschen Färbung vielleicht. Und wirke gar nicht so ausländisch. Und das war so ein bisschen das Fragezeichen. Ich habe den Leuten dann immer erklärt, wer ich bin, was ich mache. Und das war dann meistens auch irgendwie okay. Ich meine, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich bin Journalist und auch, dass ich viele Jahre für den Spiegel gearbeitet habe, war schon bei manchen so diese Haltung, oh, das ist ja die, die eigentlich immer nur schlecht über uns schreiben, die unfair berichten und so weiter. Das war also Lügenpresse und so weiter. Das kam natürlich auch. Und das konnte man dann zum Teil richtigstellen, zum Teil waren die Meinungen da sehr festgefahren.
Gibt es vielleicht eine ganz bestimmte Begegnung, die Sie überrascht hat während dieser Tour, wo vielleicht Sie mit jemandem zusammengekommen sind, sich mit jemandem ausgetauscht haben, von dem Sie es gar nicht erwartet hätten?
Also es gab diese eine Situation, die ich auch in meinem Buch ja beschreibe, mit dieser Frau, das fand ich sehr interessant. Da stand ein Auto vor der Tür mit einem AfD-Aufkleber. Und da dachte ich mir, da läute ich jetzt mal. Einfach mal, um zu sehen, was sind das für Leute. Und da hatte ich eigentlich mein Vorurteil, dass ich einem alten, weißen Mann in Feinripp-Unterhemd begegne, der schlecht gelaunt ist. So, ja. Und das war aber auch ein Vorurteil natürlich, muss man schon sagen. Oder muss ich mir auch selber, lasse ich auch kritisieren. Und dass das eben auch ja nicht stimmt. Und dann öffnete eine Frau und die erzählte mir dann eben von ihrer Geschichte, dass sie früher SPD gewählt habe, dann die Grünen gewählt habe, sie war unzufrieden mit Gerhard Schröder, dann war sie unzufrieden mit Habeck, mit dem Heizungsgesetz und jetzt sei sie zur AfD gegangen. Und ich habe versucht dann mit ihr zu streiten und ihr auch klarzumachen, dass das ja keine Lösung sein kann, extremistisch zu wählen. Gleichzeitig verstehe ich aber ihren Frust und dass sie sich nicht gehört fühlt oder dass sie die Politik nicht mag. Das verstehe ich. Und so war das ein eigentlich gutes Gespräch und mir ist zumindest klar geworden, das sind eben zum Glück nicht alles Rechtsextremisten, die dort die AfD wählen.
Und was müsste passieren, damit diese Frau sich vielleicht anders entscheidet, sich verstanden fühlt? Haben Sie davon eine Ahnung bekommen bei der Radtour?
Ja, bei ganz vielen Menschen schon. Also erstens glaube ich mal, dass Politik sich wirklich mehr auf die Menschen hören müsste und dann vielleicht auch die Politik so machen sollte, wie sich das Leute wünschen. Ich höre ja ganz oft nach Wahlniederlagen, dass Politikerinnen und Politiker sagen, wir müssen unsere Politik besser erklären, wir müssen besser kommunizieren. Ich glaube mittlerweile, das hat nichts mit Kommunikation oder auch mit Kommunikation zu tun, beispielsweise beim sogenannten Heizungsgesetz, aber es hat auch vielleicht was damit zu tun, dass man eine Politik macht, die die Leute nicht wollen. Und da muss man vielleicht auch drauf hören, ein Stück weit, dann fängt man sich sehr schnell natürlich den Vorwurf ein, man würde irgendwelchen Leuten hinterherlaufen, den Rechten hinterherlaufen und so weiter. So natürlich nicht, sondern man muss es vernünftig, besonnen und mit Maß und Mitte machen. Und was ich den Leuten natürlich auch sagen kann, Demokratie lebt vom Mitmachen. Demokratie bedeutet immer Verantwortung von jedem. Also wenn man sich über irgendwas ärgert, ja dann macht doch selber auch was, macht doch mit. Macht eine, wenn ihr nicht in die Partei wollt, eine Initiative, eine Bürgerinitiative oder was auch immer. Aber zu sagen, ich wähle jetzt Extremisten und die werden, und der starke Mann wird das für uns lösen, so funktioniert Demokratie nicht.
Was mir positiv aufgefallen ist auf jeden Fall in Ihrem Buch, ein Zitat, das ich mir gleich rausgeschrieben habe, eins von Marcel Proust haben Sie da drin. Die einzig wirkliche Reise besteht nicht darin, in neue Landschaften zu gehen, sondern das Universum durch die Augen eines anderen zu sehen. Ist Ihnen das bei dieser Radtour gelungen?
Ja, also das war ja meine Absicht, auch möglichst wenig mit meiner Meinung an die Leute heranzutreten, sondern wirklich zuzuhören und zu verstehen, was sie umtreibt und das aus ihren Augen zu sehen. Und das hat schon funktioniert, weil ich einfach lange, ich habe mir Zeit genommen und die Menschen haben sich Zeit genommen. Und das war ein Nehmen und Geben. Ich bin den Menschen dankbar, dass sie mir ihre Zeit geschenkt haben, dass sie mich eingeladen haben, oft eben wie gesagt an ihren Küchentisch oder in ihr Wohnzimmer. Und dass sie mir einfach erzählt haben, was sie stört, was sie nervt. Und ich bin zuversichtlich, auch wenn die Wahlergebnisse teilweise furchtbar sind, auch wenn die Stimmung schlecht ist und wenn man von Spaltung spricht. Ich glaube, durch Gespräch, durch mehr Miteinander, auch durch eine Rückbesinnung auf mehr Miteinander, kann man ganz viele Probleme lösen.
Ich spreche mit dem Journalisten und Autor Hasnain Kasim, der gerade das Buch Deutschlandtour auf der Suche nach dem, was unser Land zusammenhält, veröffentlicht hat. Seit mittlerweile 8 Jahren lebt Hasnain Kasim in Wien, erst als Österreich-Korrespondent für den Spiegel, aber mittlerweile als freier Autor. Hallo nochmal, Hasnain Kasim.
Hallo, guten Tag.
Warum haben Sie sich eigentlich für Wien als Wohnort entschieden? Auch weil es angenehmer ist, in einem Land zu leben, in dem man nicht so prominent ist und überall erkannt wird, weil Sie ja auch gerne mal unbequeme Meinungen vertreten.
Ja, das stimmt. Es ist schon für mich ein schöner Rückzugsort. Da werde ich nicht so oft erkannt. Aber wir sind dorthin gekommen, meine Familie und ich, weil wir davor in der Türkei gelebt hatten. Also da war ich Korrespondent ebenfalls für den Spiegel und habe dann das getan, was eigentlich jeder vernünftige und anständige Journalist tut, nämlich seine Arbeit. Und dafür wurde mir dann vorgeworfen, Präsidentenbeleidigung, Unterstützung einer terroristischen Organisation und Terrorpropaganda. Und ich musste die Türkei sehr schnell verlassen. Und dann hat der Spiegel mir ermöglicht, dass ich mir eigentlich den nächsten Ort aussuchen kann als Korrespondent. Ich war vor der Türkei in Pakistan, also ich hatte schon durchaus anstrengende, aber sehr spannende Berichterstattungsgebiete. Und da haben meine Frau und ich uns einfach nach der deutschen Sprache gesehnt, nach einem Ort, der etwas ruhiger ist, der gemütlicher ist. Wir kannten Wien nicht, aber hatten viel gelesen. Lebenswerteste Stadt der Welt und so weiter ist es ja seit Jahren immer wieder. Und da haben wir uns dann Wien gewünscht, sind nach Wien gekommen und haben uns in diese Stadt verliebt.
Und ist es auch so, dass Sie sich da auch sicherer fühlen als Mensch mit Migrationshintergrund, sicherer als in Deutschland?
So ganz pauschal würde ich das nicht sagen. Ich fühle mich auch in Deutschland sicher. Auch wenn ich jetzt so mit dem Fahrrad durch Deutschland gefahren bin, gab es jetzt, anders als in den 90er Jahren und noch Anfang 2000er Jahren, nicht mehr Situationen, wo ich mich unsicher fühle. Das hat sich verändert ein Stück weit. Aber in Österreich fühle ich mich insgesamt sicher. Es gibt dort keine No-Go-Areas, wie es zumindest in den 90ern und 2000ern in Deutschland schon für mich gab, für Menschen, die so aussehen wie ich. Es hat in Österreich kein Flüchtlingsheim gebrannt, es gab da keine Menschenjagden, all diese Dinge, die wir in Deutschland immer wieder in den Schlagzeilen hatten und haben, kein NSU-Komplex und so weiter. Also insofern, da fühle ich mich schon sicher in dieser Hinsicht.
Wenn Sie als Wahlösterreicher jetzt Deutschland und Österreich vergleichen, wenn es so um den Zustand der Demokratie, vielleicht auch die Demokratiefreude der Menschen geht und die Bereitschaft, miteinander zu reden, zu welchem Ergebnis kommen Sie da?
Na, da komme ich schon zu dem Ergebnis, dass es keine sehr großen Unterschiede gibt. Dieses Protest, Wählverhalten, scheinbar Protest, vielleicht auch, weil man überzeugt ist, dass man irgendwie rechtspopulistische Sachen gut findet. Das ist ja auch in Österreich sehr ausgeprägt. Anders als in Deutschland gibt es die rechtspopulistische bis rechtsextreme FPÖ schon seit Jahrzehnten, seit Mitte der 50er Jahre. Die AfD ist ja doch ein relativ junges Phänomen. Gut, es gab dann andere Parteien wie die NPD und die Republikaner und so weiter. Aber in Österreich gibt es die FPÖ schon sehr lange, war damals in den 50er Jahren gegründet worden von Altnazis, SS-Mitgliedern und so weiter, waren auch dabei. Aber dieses wirklich rechtspopulistische und dieser furchtbare Ton, der entstand dann eigentlich erst in den 90er Jahren durch Jörg Haider. Und sein Redenschreiber war Herbert Kickl, der heute Parteichef ist. Und bei der letzten Österreichwahl, also jetzt vor ein paar Tagen, 29. September, ist die FPÖ ja stärkste Kraft geworden. Das ist schon beunruhigend und macht einem Sorge. Auf der anderen Seite gab es halt eben dieses Ventil, dieses politische Ventil für Rechtspopulisten schon immer. Und vielleicht ist das auch Teil der Demokratie.
Ja, zweimal war die FPÖ ja schon Teil der Regierung. Jetzt heißt es nach den jüngsten Parlamentswahlen, dass ja keiner so recht koalieren wolle mit der FPÖ. Sie sagen, das ist vielleicht auch ein vernünftiges Ventil. Ist das nicht aber auch ein gefährliches Ventil?
Natürlich ist es gefährlich, weil wenn die regieren und vor allen Dingen, wenn sie alleine regieren oder mit großer Macht regieren, nur einen kleinen Partner haben, dann weiß ich nicht, was die machen. Ja? Und in welcher Form die regieren. Also die Sprache, die sie verwenden, ist schon in den zurückliegenden Jahren, seit ich Österreich beobachte, erschreckend. Ja? Menschenverachtend, rassistisch. Da wird also mit Parolen Stimmung gemacht, die passen nicht in eine Demokratie. Aber das muss man dann mal schauen. Wir haben jetzt halt die Situation, dass tatsächlich alle anderen Parteien sagen, wir wollen mit der FPÖ nicht koalieren. Und nun kann man das aus zweierlei Sicht sehen. Man kann sagen, dass es so ist das in einer Demokratie, muss man eben versuchen, Mehrheiten zu finden. Und selbst wenn es die größte oder die stärkste Partei ist, wenn die keine Mehrheit bekommt und die anderen sich zusammentun und es schaffen, stärker zu sein, größer zu sein als die FPÖ, dann dürfen die halt regieren. Man kann aber natürlich auch sehen, dass Menschen sagen, wir haben jetzt die FPÖ mehrheitlich gewählt, das ist immer die stärkste Kraft und das ist undemokratisch. Wir finden das unfair. Es ist eine ähnliche Situation wie in Thüringen, wo die AfD ja ganz stark ist, also die stärkste Fraktion, aber wahrscheinlich nicht regieren wird.
Also genau, daran erinnert mich das auch. Und die Frage ist natürlich, ist das nur so, dass die AfD solche Ergebnisse in Thüringen, in Sachsen oder in Brandenburg einfahren kann? Oder werden uns da vielleicht auch die alten Bundesländer noch überraschen? Weil uns besteht ja im nächsten Jahr auch eine Bundestagswahl bevor. Könnten uns da vielleicht so eine Situation blühen wie in Österreich? Und können wir uns darauf vielleicht jetzt schon irgendwie vorbereiten?
Also ich kann nur hoffen, dass die AfD nicht bundesweit stärkste Kraft wird. Davon ist sie auch, glaube ich, zumindest Umfragen zufolge weit entfernt. Aber man darf nicht verkennen, auch in westdeutschen Bundesländern hat die AfD durchaus Erfolge. Ja, ist in Hessen sehr stark geworden, ich glaube zweitstärkste Kraft. In verschiedenen anderen Bundesländern, es gibt Orte, da ist sie auch zweistellig in den 20er-Prozenten kommunal und in Regionen. Also insofern, man muss damit rechnen, dass sie stärker wird. Und die Frage ist, wie kann man das verhindern? Es ist immer gefährlich, wenn man sagt, diese Brandmauer ist vielleicht falsch, man sollte mit ihr kooperieren, sie zur Verantwortung ziehen, weil man dann sehr schnell den Vorwurf bekommt, man würde ihr den Weg ebnen und man wäre leichtsinnig und so weiter. Das sehe ich auch so. Also ich finde das sehr gefährlich. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wenn wir eine Brandmauer haben, ist der Brand auf der anderen Seite der Brandmauer ja noch immer nicht gelöscht. Und den müssen wir löschen. Das heißt, da müssen wir schauen, wie machen wir eine Politik, wo die Menschen sagen, das ist das, was in unserem Sinne ist.
Das sagt der Autor und Journalist Hasnain Kasim. Mit dem habe ich über Deutschland und Österreich und die politische Situation gesprochen, aber auch über sein Buch Radtour durch Deutschland. Deutschlandtour auf der Suche nach dem, was unser Land zusammenhält. Der politische Reisebericht ist im Penguin Verlag erschienen. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Hasnain Kasim.
Danke auch.
Tschüss.
Tschüss.